Also wir sind etwas über 120 Träger. Es kommen auch immer noch welche nach, die es jetzt nicht mehr in die Deadline geschafft haben. Und nochmal etwa 120 UnterstützerInnen. Und wir haben angefangen, uns zu treffen, als die Aufstockung noch nicht bekannt war. Aber auch mit der Aufstockung wird das Loch nicht wirklich gestopft. Also das eine ist, dass sowieso auch schon vorher mehr Förderung wesentlich besser gewesen wäre. Aber was passiert ist, ist, dass das Programm umstrukturiert wurde. Und es wurde gekürzt von bislang 400 Modellprojekten auf jetzt 100 Modellprojekte. Das heißt, es gab eine Kürzung, die wird auch durch diese Aufstockung um 8 Millionen nicht zurückgenommen. Es wurden im Gegenzug mehr gefördert, die kommunalen Partnerschaften für Demokratie. Wir finden deren Arbeit auch in weiten Teilen sehr sinnvoll und wichtig. Also es geht uns nicht darum, dass die gekürzt werden sollen, aber deren Aufstockung ist auf Kosten der Modellprojekte gegangen, die in zivilgesellschaftlicher Hand sind. Und das sind sozusagen die, die gerade auch sehr viel unter Beschuss sind und die kaum Möglichkeiten finden, anderweitig Förderung zu erlangen. Und das ist jetzt durch diese Aufstockung, wir haben bislang von 2 Modellprojekten gehört, die jetzt davon profitieren, von der Aufstockung. Außerdem bezieht sich die Aufstockung bislang nur auf das Jahr 2020 und wir brauchen natürlich langfristige Förderung.
Demokratieleben ist praktisch ein Förderprogramm, bei dem sich alle Organisationen, die sich gegen Extremismus und Diskriminierung und andere Formen undemokratischen Verhaltens, nenne ich es jetzt mal, wenden, Geld beantragen können für Modellprojekte, die allerdings dann auch nicht weiterlaufen. Es ist jetzt nicht so, man meldet sich beim Staat und sagt, ich hätte gern, oder beim Bundesfamilienministerium, das ja dafür zuständig ist, und sagt, ich mache wertvolle Arbeit seit Jahrzehnten und möchte zumindest eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit haben. Wie lief das bisher? Warum lief das bisher besser?
Also es lief in den letzten 5 Jahren besser. Es gab vorher andere Programme, es wird seit den 2000ern spätestens auch vorher schon, legt die Bundesregierung immer wieder Programme gegen Rechtsextremismus und oder gegen Diskriminierung auf. Die funktionieren immer ein bisschen unterschiedlich. Es ist in den letzten 5 Jahren mit Demokratieleben im Verhältnis besser gelaufen als in den Jahren vorher, also unter den Vorgängerinnen von Frau Giffey aufgelegt.
Da erinnere ich mich an Christina Schröder, die damals FDGO unterschrieben haben wollte von allen Leuten, die da Geld bekommen.
Also das Unterschreiben, das müssen immer noch alle machen. Bei Christina Schröder war das Besondere, dass es eine Aufforderung gab, auch alle möglichen KooperationspartnerInnen auszuspitzeln. Ach. Also für die KooperationspartnerInnen und so weiter mit zu unterschreiben. Das war der Unterschied bei Christina Schröder. Was bei Christina Schröder oder in dem Programm Toleranz fördern, Kompetenz stärken auch schlechter war, war, dass wir die Projekte zu 50% kofinanzieren mussten und dass die Förderdauer wesentlich kürzer war. Da hat Demokratie leben unter Manuela Schwesig und unter Katharina Barley und jetzt Franziska Giffey auf jeden Fall bessere Möglichkeiten geboten. Es gab auch schon in der jetzt auslaufenden Förderperiode von Demokratieleben Probleme, dass zum Beispiel Sexismus nicht mit drin war oder dass das Thema, was in der extremen Rechten, was man da vielleicht als Sozialdarwinismus bezeichnen könnte, das heißt die Abwertung von einerseits Menschen mit geringem Einkommen oder keinem Erwerbseinkommen und andererseits die Abwertung von Menschen mit Behinderungen oder von Menschen, die behindert werden, dass das alles nicht mit drin war, was ganz wesentliche Elemente von Diskriminierung und von Rechtsextremismus sind. Was jetzt neu als Verschärfung dazukommt, ist eben diese wahnsinnige Kürzung in einer Zeit, in der extrem rechte Angriffe immer stärker werden und immer bedrohlicher werden. Und das kommt zur Unzeit, jetzt die Programme so runterzukürzen.
Wie muss man sich so ein Modell vorstellen, also so ein Modellprojekt? Wie viel Arbeit steckt da drin, sowas zu beantragen? Und wie läuft sowas überhaupt ab?
Also in so einem Antrag, bei uns haben in dem Antrag, ich würde sagen, etwa 4 Wochen Arbeit von 2 Personen gesteckt. Also nicht auf Vollzeit, aber vielleicht sowas wie auf Halbzeit. Also da steckt sehr viel Arbeit in einem Antrag. Es ist ja ein 2-stufiges Antragsverfahren. Was jetzt abschlägig beschieden wurde, war die Interessenbekundung. Theoretisch soll so eine Interessenbekundung eher was ganz Kurzes, Einfaches sein, damit eben nicht so viel Arbeit umsonst investiert wird. Das hat aber dieses Mal bei Demokratieleben ganz anders funktioniert. Und wer durch die Interessenbekundung durchkommt, kann dann den Hauptantrag stellen. Also die Projekte, die jetzt zur Antragstellung aufgefordert wurden, waren jetzt damit beschäftigt, auch mit der absurden Situation, das in einer Woche stellen zu sollen, nachdem vorher eine sehr viel längere Beantragungszeit angekündigt wurde. ein Modellprojekt an sich unterscheidet sich von anderen Formen der Förderung dadurch, dass es was Innovatives leisten soll. Das heißt, es geht um Erprobung. Es hat auch was mit den Bund-Länder-Strukturen zu tun, dass Bildung an sich Ländersache ist und deshalb der Bund Schwierigkeiten vorfindet, Bildungsprojekte langfristig zu fördern. Da hat unter anderem Frau Giffey für ein Demokratiefördergesetz eingesetzt, das das ermöglichen würde. Das scheitert derzeit an der CDU-CSU, das durchzubekommen. Modellprojekte müssen also immer was Neues entwickeln. Trotzdem, die Träger, die die Modellprojekte durchführen, bauen über diese vielen Modellprojekte einen sehr großen Erfahrungsschatz auf. Und dieser Erfahrungsschatz kann dann genutzt werden in einem neuen Modellprojekt, das wieder auf neue Bedarfe antwortet, um dann nicht das Rad jedes Mal neu zu erfinden. Das heißt, das, was jetzt gerade passiert, ist, dass sehr, sehr viele Träger Menschen entlassen müssen oder ganz dicht machen müssen. Und dadurch geht ein sehr großer Erfahrungsschatz verloren.
Sind diese Leute, die dann entlassen werden müssen, zum Teil die Leute, gegen die Rechtspopulisten immer hetzen, dass es bezahlte Demonstranten sind?
Naja, also demonstrieren tun hoffentlich wesentlich mehr Leute als die, die in den Modellprojekten angestellt sind. Die Personen, die jetzt entlassen werden, sind aber durchaus viele der Personen, gegen die von rechts sehr viel personalisierter gehetzt wird. Also je nach Arbeitsfeld erhalten Personen ja auch Drohungen von Rechten, erhalten also von Vergewaltigungsdrohungen, wenn es Frauen sind in der Regel, über persönliche Angriffe, die Adressen werden ins Netz gestellt und so weiter. Und das betrifft sehr viel der MitarbeiterInnen der Projekte, die jetzt eben möglicherweise entlassen werden.
Also Menschen, die sich aktiv für eine bessere Gesellschaft einsetzen, für eine demokratischere Gesellschaft, die unter Bedrohung leiden und eh schon Angst haben, werden jetzt auch in beruflicher Hinsicht nochmal prekärer gestellt.
Ja, genau, das wäre sozusagen die persönliche Sicht, dass das auf jeden Fall ein Problem ist und auch eine Ungerechtigkeit ist. Aus Sicht der Gesellschaft kann man sagen, da geht der Gesellschaft sehr viel Wissen verloren und da gehen sehr viele Orte verloren, also sehr viele Arbeitsorte, an denen sich sehr engagiert über Jahrzehnte darum bemüht wird, einen Gegenpol aufzubauen zu extrem rechter Hetze. Das heißt, es geht nicht nur den einzelnen Personen was verloren, sondern es geht auch der Gesellschaft was verloren.
Stattdessen wird in letzter Zeit mehr in den Verfassungsschutz und in andere Organisationen investiert, die auch zu einem gewissen Teil Beobachtungen der rechten Szene machen, sich damit auseinandersetzen, wo Leute sich radikalisieren. Aber das Ganze eben aus einer Beobachtungsposition heraus.
Ja, aus einer Beobachtungsposition. Sicherheitsdienste können ja oft nur auf einer ganz anderen Ebene intervenieren. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, das, was wir an Straftaten sehen, ist die Spitze des Eisbergs. Und das kann überhaupt nur funktionieren. Und in dieser Form können die, die da Straftaten begehen, sich nur halbwegs sicher oder irgendwie als Teil einer Bewegung fühlen, weil ganz viel darunter stattfindet. Und gegen das, was darunter stattfindet, können Sicherheitsbehörden ja auch gar nicht vorgehen, sondern dagegen können wir vorgehen als Träger, die viel kooperieren mit staatlichen Strukturen in der Bildung. Also wenn ich von uns spreche als Dissens, Institut für Bildung und Forschung, wir bilden seit Jahrzehnten Fachkräfte fort unter anderem, die dann eben mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen zu diesen Themen arbeiten und da auf einer sehr primären Ebene Prävention betreiben. Und das tun viele der anderen Projekte auch. Die arbeiten entweder mit Jugendlichen oder mit MultiplikatorInnen. Und das sind die, über die wir überhaupt an die gesellschaftlichen Probleme rankommen, die dann so ein Erstarken von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus erst möglich machen. Und das können keine Sicherheitsbehörden. Und die staatlichen Regelstrukturen, also Schule oder Jugendhilfe, da gibt es viele Engagierte, die was tun wollen und die auch sich schon wirklich ins Zeug legen. Die brauchen aber Unterstützung von außen, weil sie oft in ihren Institutionen alleine sind. Und die brauchen auch Unterstützung von spezialisierten AnbieterInnen, die eben nochmal sehr viel zielgenauer Konzepte entwickeln können, die dann in den Regelstrukturen umgesetzt werden.
Insofern könnte man auch gerade im Hinblick auf die letzten Fälle von neonazistischer Gewalt oder von faschistischer Gewalt davon sprechen, dass Zivilgesellschaft eigentlich ein wichtiger Punkt ist, um solche Taten zu verhindern, beziehungsweise die Leute gar nicht erst radikalisieren zu lassen. Wie kann Zivilgesellschaft sowas leisten?
Also ich glaube, Zivilgesellschaft muss dafür vielstimmig sein. Also die verschiedenen Projekte setzen an ganz unterschiedlichen Ebenen an und ich glaube, es braucht diese Ebenen alle. Also es geht zum einen um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, also direkt in den Projekten als spezialisierte ZusatzanbieterInnen, die von zum Beispiel Schulen oder Jugendzentren eingeladen werden oder die auch Empowerment-Angebote für Jugendliche machen, die von Diskriminierung betroffen sind. Wichtig ist ja in der Rechtsextremismusprävention, was wir in den 1990er Jahren aus den Fehlern der damaligen Zeit gelernt haben, dass es nicht darum geht, nur oder vor allem mit Nazis zu arbeiten, sondern dass es ganz zentral mindestens in gleichem Maße darum gehen muss, Alternativen zu stärken und darum gehen muss, Menschen zu stärken, die betroffen sind von diesen Diskriminierungen. Das heißt, dass es ein Feld, das stattfindet, also sowohl Prävention als auch Arbeit mit möglicherweise Betroffenen oder mit Menschen, die sich engagieren wollen, direkt mit Jugendlichen. Ein anderes Feld wäre dasselbe mit Erwachsenen zu tun. Das ist im neuen Programm gar nicht mehr möglich. Also mit Erwachsenen, die nicht Fachkräfte sind, die sich selbst einfach engagieren wollen, die zu unterstützen. Oder mit ambivalenten Erwachsenen zu arbeiten, die, wenn sie sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen könnten, unter Umständen nicht nach rechts rücken würden. Etwas anderes, was eben viele der Träger der Zivilgesellschaft tun, ist mit Menschen, die in den Institutionen, in den Regelstrukturen arbeiten, also in der Schule, in der Jugendhilfe, aber auch in Behörden zum Beispiel, da sensibilisieren zu arbeiten und Menschen den Rücken zu stärken, die sich da engagieren, aber die von den Teams zum Teil wahnsinnig unter Druck geraten oder von den Vorgesetzten. Also als NetzbeschmutzerInnen, ne, dass Probleme gar nicht angesprochen werden können, weil wenn sie angesprochen werden, dann die Institution und oder das Team oft sich gegen die Menschen richtet, die dann als anstrengend empfunden werden oder als für das gute Image bedrohlich. Das heißt, da zu unterstützen, das ist eine Aufgabe der Zivilgesellschaft. Und eine weitere Aufgabe ist es, Analysen vorzulegen und Konzepte anzubieten, die in den verschiedenen Strukturen von Politik, von Bildung und so weiter genutzt werden können. Und alles das findet in sehr hohem Maße statt und mit sehr hoher Qualifikation von gerade vielen der Trägern, die jetzt eben abgesägt werden.
Was wäre dann eine Lösung? Scheinbar ist die Familienministerin derzeit ja gar nicht mal richtig die Gegnerin in diesem offenen Brief, der sich an sie richtet, sondern es geht vielmehr darum, dass sich die SPD schon seit längerer Zeit für eine langfristige strukturelle Förderung einsetzt, ein sogenanntes Demokratiefördergesetz, aber es bisher noch nicht durchgegangen ist in der Großen Koalition. Wie lange wird an sowas schon gearbeitet?
Das ist eine gute Frage. Also wir hören zumindest von der Ministerin von den Plänen für das Demokratiefördergesetz seit ein paar Jahren. Wie lange das davor schon in der Debatte war, wissen wir nicht. Das ist bislang nicht erfolgreich umgesetzt worden. Das ist unseres Wissens an der CDU-CSU gescheitert. Allerdings ist schon im Ministerium selbst auch zu beanstanden, wie das Programm jetzt inhaltlich ausgerichtet wurde. Also dass zentrale Themenfelder der Diskriminierung wegfallen, dass es keine spezielle Förderung mehr, das gab es vorher, für zum Beispiel ländlichen Raum oder Hass im Netz gibt. Und dass es noch nie integriert wurde, das Thema Sexismus und Antifeminismus, was ja auch im jetzigen Attentat in Halle ein zentraler Beweggrund des Täters war, oder das Thema, was ich vorhin gesagt habe, Sozialdarwinismus, Abwertung von Menschen mit Behinderungen und Abwertung von Menschen mit geringem Einkommen oder keinem Einkommen. Das ist dem Familienministerium durchaus vorzuwerfen, dass das nicht, also bislang auch nicht berücksichtigt war. Und die Frage des Umgangs mit den Trägern ist auch dem Familienministerium vorzuwerfen. Also es gibt eine Politik, die zu einer Spaltung der Träger angelegt ist durch eine wahnsinnige Intransparenz, durch einen eher gängelnden Umgang auch mit den Trägern, die jetzt bewilligt wurden, durch Vorgaben, wie Anträge gestellt werden konnten für sogenannte Kompetenznetzwerke, bei denen es darum geht, eben doch auch schon langjähriges Engagement zu verstetigen. Da gab es Vorgaben, in denen es die Träger sehr stark in Konkurrenz gesetzt wurden und es zu vielen Spaltungen kam oder Träger sich sehr anstrengen mussten, um sich nicht spalten zu lassen. Also das sind alles Dinge, die auch dem Familienministerium selbst vorzuwerfen sind. Größere Problem dahinter ist aber unter anderem, dass es eben nicht möglich ist, nachhaltig Strukturen zu fördern, was in anderen Ministerien durchaus möglich ist. Also zum Beispiel im Umweltministerium findet das statt.
Was mir auch aufgefallen ist, ist diese Konzentration jetzt in nächster Zeit, mehr Geld für kommunale Projekte rauszugeben. Mhm. Ich komme aus dem ländlichen Bayern, war damals aktiv, als sich eine Kameradschaft gegründet hat, weiß noch, was für ein Kampf das war, für ein neu gegründetes, selbstverwaltetes Jugendzentrum durchzusetzen, dass man überhaupt gesellschaftspolitische Veranstaltungen machen darf, Informationsveranstaltungen, die sich gegen Rechtsextremismus richten. Das war unser kommunaler Träger. damals. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur in Oberbayern so ist, sondern dass es auch einige kommunale Einrichtungen gibt, die sagen, wir wollen uns eigentlich gar nicht so sehr mit Neonazis auseinandersetzen oder die Probleme offen ansprechen.
Genau, also die Partnerschaften für Demokratie, das sind diese kommunalen Projekte, die sind sehr unterschiedlich. Wir haben ja als Träger einen bundesweiten Schwerpunkt. KollegInnen, die mehr regional arbeiten, berichten zum Teil von wunderbaren Kooperationen, wo die Partnerschaften für Demokratie versuchen, sehr, sehr gute Sachen umzusetzen und auch die Zivilgesellschaft vor Ort zu unterstützen. Und es gibt aber eben auch viele Berichte von den anderen Fällen, wie der, den Sie jetzt gerade genannt haben, wo es vor Ort entweder ein Wegsehen von Seiten der Politik gibt, also einerseits gegen Rechtsextremismus, aber auch zum Beispiel ein Wegsehen von, dass es vor Ort Rassismus geben könnte oder gar, dass es Homo- und Transfeindlichkeit geben könnte oder Sexismus wird sowieso oft ausgeblendet. Das heißt, es gibt auf jeden Fall auch viele Kommunen, in denen das ein Problem sein kann. Und dass wir noch gar nicht wissen, wie es läuft, ist jetzt mit den Kommunen, wo die AfD eine sehr starke Machtposition jetzt errungen hat in den letzten Wahlen, wie das da eigentlich laufen soll mit den kommunalen Partnerschaften für Demokratie. Das heißt, wir sind nicht dagegen, dass es diese Partnerschaften auch gibt. Das macht total Sinn. Aber wir sind dagegen, dass durch die eben Träger der Zivilgesellschaft abgelöst werden, die notwendig sind, um auch, ja, um gegenzusteuern gegenüber kommunalen Politikkonjunkturen. Und gerade auch wenn in den Kommunen es halt eher so eine Idee gibt von, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, Nestbeschmutzertum und Vorwürfe gibt, wenn Menschen benennen, dass es Probleme vor Ort gibt und da eher so eine Abwehrhaltung, dann ist das natürlich ein ganz großes Problem, wie da vor Ort was unterstützt werden soll, wenn es keine Modellprojekte oder andere Formen der bundesweiten Förderung gibt.